In Dänemark läuft eine Doku im Fernsehen und alle drehen durch. Ende Mai hat der Sender TV2 die Doku Der schwarze Schwan veröffentlicht. Seitdem hat über ein Drittel aller Däninnen und Dänen sie gesehen und sich vermutlich darüber aufgeregt. Sogar die Ministerpräsidentin hat sich zu Wort gemeldet und ist entsetzt. Julia Weschenbach ist ARD-Korrespondentin für Dänemark und hat sich angeschaut, worum es da geht und was hinter der Doku steckt. Mit ihr schauen wir uns an, wie eine Fernsehsendung ein ganzes Land in seinem Glauben an sich selbst erschüttern kann und was da los ist im vermeintlich so beschaulichen Dänemark. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 19. Juli. Und ihr hört unsere letzte Folge vor der 11KM-Sommerpause. Und diese Folge beginnt mit Julia in der dänischen Hauptstadt.
Ja, ich war zufällig in letzter Zeit mehrfach in Kopenhagen. Ich habe da ganz lange gelebt und ganz viele Freunde und war bei einer Taufe. Und überall, wo ich hinkam, gab es da nur ein Gesprächsthema. Und zwar ist es eine fünfteilige Doku-Serie namens Der schwarze Schwan, die im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Die hat alle Leute in Kopenhagen, in ganz Dänemark eigentlich wahnsinnig überrascht und bewegt, weil da so einiges ans Licht kam, womit man nicht gerechnet hatte.
Und was hat's mit diesem Titel auf sich? Warum heißt die Doku Der schwarze Schwan?
Der schwarze Schwan ist ein Begriff aus der Wirtschaft und zwar bezeichnet der ein unvorhergesehenes Ereignis, was ganz plötzlich eintrifft und riesige Konsequenzen hat, vieles auf den Kopf stellt, was man sich vorher vorgestellt hatte. Das hat wahnsinnige Kreise gezogen und zwar so weit, dass sich sogar die Ministerpräsidentin Mette Frederiksen zu dieser Fernsehdoku geäußert hat. Und das habe ich zumindest so noch nicht erlebt, dass sie im Fernsehen offiziell ein Statement abgibt zu einer Fernsehdokumentation, die erschienen ist. Und auch im Rest der Gesellschaft hat diese Doku schon wahnsinnige Konsequenzen gehabt.
Dann schauen wir uns das mal an, was dahinter steckt. Also, das ist ja eine journalistische Doku. Wer hat die gemacht?
Die haben vor allem drei Journalisten gemacht, da steht aber ein viel größeres Team dahinter. Und einer dieser Journalisten, mit dem habe ich auch gesprochen, das ist Sten Schattholm.
Ja, also jeg og to andre kollegaer blev som prikket på skulderen af vores chefer.
Der arbeitet beim dänischen Fernsehsender TV2 und der ist eben maßgeblich an dieser Doku beteiligt gewesen. Sten hat mir gesagt, er hat sowas in seiner ganzen Karriere noch nie erlebt. Also so eine krasse Resonanz auf eine Doku, auf einen Fernsehbeitrag, den er gemacht hat. Er sagt, das ist Wahnsinn, was das ausgelöst hat. Das ist die meistgesehene Doku aller Zeiten in Dänemark mit 2,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern pro Folge im Schnitt. Und das muss man sich mal vorstellen, in einem Land mit knapp 6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern.
Worum geht's in dieser Doku?
Da geht es um Geldwäsche zu einem ganz, ganz großen Teil. Da geht es darum, Geld verschwinden zu lassen. Da geht es aber auch darum, Verbrechen oder Kriminalität zu verschleiern. Da geht es darum, Umweltkriminalität auch zu begehen. Und das ist auch was, was viele überrascht hat an dieser Doku, was da rausgekommen ist. In dieser Doku ist die zentrale Figur eine Dänin namens Amira Smeitsch. Amira ist 36 Jahre alt, ist Wirtschaftsjuristin und ist als Kind als bosnischer Kriegsflüchtling nach Dänemark gekommen, war gut in der Schule, hat sich dann hier ausbilden lassen und ist irgendwann abgerutscht in die Kriminalität. Und für die Journalisten ist Amira eben so ein schwarzer Schwan oder sie stellen eben ziemlich schnell fest, dass sie so ein schwarzer Schwan sein könnte. Amira ist eine Frau, die sich selbst an die Journalisten wendet. Es gibt einen relativ bekannten Investigativjournalisten in Dänemark, Mads Brøgger. Und den schreibt sie an, weil sie aus der Kriminalität raus will, nach eigener Aussage. Und in der Doku sehen wir dann, wie sie sich mit den Journalisten trifft. Das ist so eine Frau, die kann man irgendwie nicht so richtig einordnen. Also die durchblickt man nicht so richtig. Die sitzt da, hat ganz streng nach hinten zusammengebundene Haare, hat so einen durchdringenden Blick, aber auch irgendwie so ein bisschen so einen müden, leeren Blick. Und sie sitzt dann da und erzählt, dass sie nach eigener Aussage im kriminellen Milieu Eiskönigin genannt wurde, weil sie so selten Reaktionen gezeigt hat, weil sie keine Empathie und keine Emotionen gezeigt hat.
Welche Rolle hat sie denn in dieser Welt gespielt?
Ja, sie sagt selbst, sie war diejenige, die ermöglicht hat, dass andere Kriminalität begehen konnten. Und zwar über einen ziemlich langen Zeitraum, über 10 Jahre lang. Und wie sie selber sagt, für mehrere Milliarden Kronen. Man sieht das eben in dieser Doku dann bei TV2, wie sie erzählt, dass sie sowohl in die Unterwelt zu Banden, Hells Angels, Bandidos und so weiter, aber eben auch in die Oberschicht große Kontakte hatte zu Anwälten und reichen Menschen.
Ja, arbeitet für HR, verschiedene Bandidosrocker, Z-Star-Rocker. Ja, arbeitet für verschiedene Gadebänder, LTF und NNW.
Und das zeigt meiner Meinung nach so ein bisschen, was sie für eine Größe war in dieser Szene auch. Dass sie so ein großes Netzwerk hatte und dass sie das Verbindungsglied war zwischen diesen beiden auf den ersten Blick ja ziemlich unterschiedlichen Welten. Sie hat Kontakte hergestellt von diesen beiden Seiten, die sich gegenseitig brauchen, um ihre Kriminalität zu begehen.
Also Amira meldet sich selbst aktiv bei den Journalisten. Warum macht sie das? Was ist ihre Motivation?
Sie sagt am Anfang der Doku, ich brauchte diesen drastischen Schritt. Ich musste alle Brücken abreißen zu diesem Milieu, damit ich nicht da wieder reingerate in die Kriminalität. Sie beschreibt das so als so eine Drogensucht.
For endegyldigt at kunne komme ud med det her, brænde alle mine broer til fortiden.
Der Macher der Doku, Sten Schadholm, erklärt hier, dass Amira sich dadurch, dass sie sich in der Doku offen als Whistleblowerin zeigt, für die Kriminellen sozusagen verbrennen will. Also, dass niemand mehr mit ihr, der Whistleblowerin, zusammenarbeitet und sie dann diese Sucht, wie sie das nennt, gar nicht mehr ausleben kann. Für wie glaubwürdig halten die Journalisten Amira?
Sie kam den Journalisten glaubwürdig vor, hat Steen mir erzählt, weil sie eben ein wahnsinniges Wissen gehabt hat über diese kriminelle Unterwelt, das sie auch dokumentieren konnte. Sie hat den Journalisten E-Mails gezeigt, Bilder gezeigt, Kontoauszüge gezeigt und gleichzeitig hatte sie eben diese Kontakte zur Upper Class. Also der Steen hat mir erzählt, sie haben da ganz, ganz viel, bevor sie mit ihr gedreht haben, überprüft und vieles von dem, was sie ihnen erzählt hat, sagt er, stimmte dann auch. Die Journalisten haben dann festgestellt, dass das, was Amira ihnen gegeben hat, zwar wahnsinnig interessant war und weitreichend, aber dass es eben nicht als Beweis für diese Kriminalität ausgereicht hat. Und deswegen haben sie Amira dann ein Büro eingerichtet, relativ schmuckloser Raum einfach, der aber mit ganz vielen versteckten Kameras ausgestattet wird. Und in diesem Büro haben sie Amira dann platziert.
Das ist doch bestimmt wahnsinnig gefährlich für Amira, oder? Also so als Maulwurf platziert zu werden.
Die Journalisten sagen, wir haben alles dafür getan, dass sie gut geschützt ist. Wir haben eine Sicherheitsfirma engagiert, die sie schützen soll. Und dieses öffentliche Interesse an der Dokumentation wirkt aber so schwer, dass wir das ans Licht bringen müssen. Sie hat sozusagen ihre Rolle wieder eingenommen, die sie bis vor ein paar Jahren hatte, nämlich Kunden in ihr Büro einzuladen und zu netzwerken. Sie haben sie als Maulwurf eingesetzt und gehofft, dass dann natürlich möglichst große Fische in diese Falle tappen.
Und klappt das?
Ja, da kommen erst mal eine Weile lang, und sie ist ziemlich lange in diesem Büro, sie haben sie 6 Monate in diesem Büro gefilmt, eine Weile kommen da erst mal eben nur ganz, ganz viele kleine Fische. Jemand, der vielleicht Hilfe damit braucht, ein bisschen Geld ins Ausland verschwinden zu lassen oder Geld zu waschen. Da kommt der Besitzer einer Shawarma-Bar, der Probleme mit den Behörden hat. Und die Journalisten merken zwar, dass Amira schon eine ziemlich große Rolle gespielt hat in diesem Milieu, denn sie schafft es, diese Leute wieder anzulocken und verbringt auch erstmal viel Zeit damit anzurufen und zu mailen und die Leute dazu zu bewegen, zu ihr zu kommen. Irgendwann taucht dann ein großer Fisch auf, und zwar in der Gestalt von Fasaraya. Das ist ein früherer Bandidos-Rocker mit mehreren Vorstrafen.
Die Bandidos, das ist ja ein Motorrad- und Rockerclub, die auch bekannt sind für Gewalt und Bandenkriminalität. Wer ist dieser Mann?
Das ist wirklich eine Erscheinung, die dann in dieses Büro kommt auf einmal. Ja, als wir ihn das erste Mal sehen, da hat er so einen Pulli und eine Jogginghose an. Er hat ganz lange dunkelgraue Haare, auch einen langen Bart und hat wirklich ein wahnsinnig langes Vorstrafenregister. Gewalt, Waffenbesitz, Drogenschmuggel, alles Mögliche dabei. Das ist ein ziemlich gerissener Kerl, der aber sich Amira gegenüber erstmal total kumpelig gibt. Er nennt sie auch immer Schwester und baut erstmal eine ganz schöne Nähe auch wieder zu ihr auf.
Die kannten sich schon von früher. Das ist ein vorheriger Kontakt.
Die kannten sich schon vorher und Amira kontaktiert ihn und er engagiert sie dann als Beraterin. Sie hilft ihm, seine Geschäfte so ein bisschen zu verwalten. Und zwischendurch in der Doku hat man so ein bisschen das Gefühl, er zieht da fast ein, weil er ständig gegenüber von ihrem Schreibtisch ist dann so ein kleiner Konferenztisch und da sitzt er wirklich die ganze Zeit selber mit seinem Laptop und weiht sie in alles ein, was er so auf dem Kerbholz hat. Es gibt so eine Szene in dieser Doku, Der schwarze Schwan von TV2, die so ein bisschen zeigt, wie skrupellos dieser Faser wirklich ist. Zum Beispiel erzählt er ziemlich offen von einem Büro, das er sich eingerichtet hat. Er sagt zu Amira, guck mal, du hättest hier mein Büro übernehmen sollen.
Ledersofa, Mødebord, Boxepulten.
Er sagt, da gab es ein Ecksofa, einen Konferenztisch, so einen Boxsack.
I stedet, hvor jeg havde folk med.
Sådan.
Og ikke lydisoleret, så brugte jeg det som tekturkammer.
Und dann sagt er aber auch, das Büro war schallisoliert und da hat er dann Leute gefoltert. Und dann gibt es so eine Szene, wo Amira dann da sitzt und sie zusammen drüber lachen, dass er mal versucht hat, so einen ziemlich kräftigen Typen an der Decke aufzuhängen und die Decke dabei eingekracht ist. Und Amira feuert ihn dann noch an und sagt, stark, boah, gut gemacht, so ungefähr. Und daran sieht man so ein bisschen, was dieser Fassar für ein Typ ist.
Mhm. Und was erzählt er dann noch, während er im Büro von Amira sitzt?
Fasa erzählt zum Beispiel von seiner Art und Weise, wie er Umweltkriminalität begeht. Also er erzählt davon, wie er Unternehmen hilft, gefährlichen Abfall loszuwerden. Also das sind schon fast so ein bisschen Mafia-Methoden, die er da beschreibt. Wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmer auf einem Grundstück bauen will, große Immobilien, muss dazu zum Beispiel was abreißen. Dann stellt sich aber zum Beispiel fest, in diesem Gebäude ist Asbest drin. Dann hat Faser nach eigener Aussage zum Beispiel dafür gesorgt, dass sich das bei der Umweltbehörde jemand anguckt, der dann sagt, ah, so schlimm ist das hier gar nicht. Da ist gar nicht so ein gefährlicher Giftstoff drin. Dann lässt sich das ganz einfach abreißen.
Also das heißt, der hat Behördenmitarbeiter bestochen.
Der hat zumindest Mitarbeiter von Prüfungsinstituten bestochen, die für die Behörden arbeiten. Erzählt er in der Doku und erzählen die Journalisten in der Doku. Und es gibt ja auch auf Baustellen oder wenn jemand was bauen möchte, wird ja auch der Grund untersucht, auf dem das gebaut wird. Da wird auch die Erde untersucht. Wenn man von Bauprojekten Erde übrig hat, die verunreinigt ist oder wenn vorher irgendeine Industrie war, wo die Erde verunreinigt ist. Wenn man da was neu bauen will, muss man diese Erde wegschaffen. Und die muss man legal entsorgen und das an bestimmten Stellen und das kostet viel Geld. Und da hat Faser nach eigener Aussage eben Unternehmern dabei geholfen, diese verunreinigte Erde loszuwerden für wesentlich weniger Geld. Und die ist dann angeblich eben auch bei zum Beispiel Landwirten auf dem Feld gelandet oder auf Naturgrundstücken oder so. Im Zweifelsfall, wenn das wirklich stimmt, was wir da in der Doku sehen, dann kann diese Erde natürlich auf Feldern landen, wo Gemüse angebaut wird, das die Däninnen und Dänen hinterher essen. Und deswegen ist es natürlich was, was sehr beunruhigt.
Wussten die Bauern das, dass das auf ihren Feldern landet?
Angeblich, und es ist nicht nur Faser, der das in der Doku erzählt, sondern gibt auch andere Protagonisten in der Doku, die das erzählen, wissen diese Bauern davon und bekommen eben auch Geld dafür.
Der Bandidos-Rocker Faser Raja hat also mutmaßlich jede Menge Menschen bestochen. Von Behördenmitarbeitern bis zu Landwirten. Und das erzählt er alles in Amiras Büro, von dem er ja nicht weiß, dass das voller versteckter Kameras ist. Was haben diese Kameras von den Journalisten dort noch eingefangen?
Die haben zum Beispiel noch den Anwalt Nikolai Dürr eingefangen. Und das finde ich einen ganz spannenden Fall, weil der eben verdeutlicht, wie Unterwelt und Oberschicht miteinander zusammengearbeitet haben und sich auch brauchen, laut der Journalisten. Das ist wirklich so ein Anwalt wie aus dem Bilderbuch. Also so ein großer, schlanker Typ, Anzug, Krawatte, zurückgegelte Haare, ist so seit ganz, ganz vielen Jahren Partner in einer der renommiertesten Anwaltskanzleien in Dänemark gewesen. Also der verdient gutes Geld. Die Journalisten haben recherchiert, dass er in einer teuren Wohnung in einer der feinsten Gegenden in Kopenhagen lebt. Der will nichts von ihr, sie will mehr was von ihm, und zwar für einige ihrer Kunden. Nämlich, dass er Unternehmen abwickelt, wo es Dinge gibt, die nicht ans Tageslicht kommen sollen. Also wo die Behörden nicht so genau hingucken sollen. Er ist Konkursanwalt.
Konkursanwalt, das ist jemand, der mit Gläubigern verhandelt, wenn Menschen mit ihrem Unternehmen zum Beispiel Schulden haben, richtig?
Ja, wenn jetzt ein Unternehmen Schulden hat, und da gibt es auch einige Fälle, die Amira betreut in ihrem Büro, dann hilft er den Unternehmen dabei, angeblich sie abzuwickeln. Das erzählt er zumindest selber so auch in der Doku. Also er hilft mit Tricks, ihnen diese Schulden loszuwerden.
Okay, aber das heißt, auch hier geht es darum, dass er dafür sorgt, dass die Behörden nicht richtig hinschauen, ein Auge zudrücken. Anders gesagt, es geht um Korruption.
Ganz genau. Also er sorgt dafür, indem er diese Fälle übernimmt, angeblich, dass eben er als Konkursanwalt im Gegensatz zu vielleicht Kolleginnen und Kollegen nicht ganz genau hinguckt. Wie er hinterher dann auch sagt, sei das alles legal vor sich gegangen.
Was sagen denn die Journalisten, also zum Beispiel Steen, als sie das sehen?
Ja, altså vi var jo dybt overrasket. Man kan sige, vi har jo lavet skjult optagelser før, og vi har brugt skjulte kameraer før og sådan noget, men det her var bare på et helt
Ja, Steen und seine Kollegen sind selber völlig überrascht davon, wie offen diese Menschen darüber sprechen, was sie für Kriminalität begehen. Und sie wissen selber in dem Moment auch, dass sie was ganz Großes aufgedeckt haben, was man vorher noch nicht wusste. Also es ist jetzt nicht so, dass man ganz naiv war und gedacht hat, sowas gibt es in Dänemark überhaupt nicht. Aber dass es das in diesem Ausmaß gibt, also dass da einer nach dem anderen in dieses Büro kommt, und in der Doku sieht man so ein Dutzend, vielleicht noch ein paar mehr Menschen, aber die Recherchen der Journalisten sind ja noch viel weiter gegangen und sie haben noch viel, viel mehr Aufnahmen gehabt von diesen Dingen. Also als sie sich dieses Umfangs bewusst werden, da sind sie dann doch ziemlich überrascht und geschockt.
Was lässt sich da dann insgesamt sagen? Welches Bild ergibt sich da aus den verschiedenen Fällen? Was kann die Doku zeigen?
Die Doku kann zeigen, dass Unterwelt und Oberschicht umfassend miteinander arbeiten, dass Behörden, Steuerbehörden zum Beispiel systematisch ausgenutzt werden, dass systematisch Geldwäsche begangen wird. Und das gab es in diesem Umfang bislang noch nicht in Dänemark.
Ich habe jetzt gelesen, Dänemark wurde 6-mal in Folge von Transparency International zum Land mit der geringsten Korruption im öffentlichen Sektor gekürt. Also, dass überall und in jedem Land natürlich irgendwo mal ein Fall von Korruption passiert, das, glaube ich, wissen wir alle. So naiv ist keiner. Aber man ist schon davon ausgegangen, dass es eigentlich nirgendwo so gut läuft wie in Dänemark. War das dann auch ein Grund dafür, dass alle so schockiert waren?
Ja, absolut. Also Dänemark ist wirklich ein Land, wo sich die Menschen gegenseitig sehr, sehr vertrauen und wo sie auch ihrem Staat vertrauen und der Staat auch ihnen vertraut. Und das hat die Däninnen und Dänen natürlich schockiert, dass es Menschen gibt, die das so systematisch ausnutzen, dieses Vertrauen.
Was diese Fälle in der Doku ja gemeinsam haben, ist Amira, die Vermittlerin. Die ist ja als Whistleblowerin ein zentraler Bestandteil der Doku und dabei ja gleichzeitig selbst in ganz viele kriminelle Machenschaften auch verstrickt. Irgendwie ist das ja schon widersprüchlich.
Zu Beginn halten die Journalisten sie für ziemlich vertrauenswürdig. Sie merken aber auch gleich, dass das jemand ist, der sehr gut manipulieren kann, sehr gut betrügen kann. Und irgendwann nimmt dann diese Doku tatsächlich nochmal eine ziemlich krasse Wendung, weil die Journalisten feststellen, dass Amira zu ihnen auch nicht ganz ehrlich war. Es gibt im Laufe der Doku ein Gespräch mit einer Quelle, das Amira führt. Amira hatte an diesem Tag ein Tonbandgerät dabei und sie hat dann nach dem Treffen mit der Quelle offenbar vergessen, dieses Tonbandgerät auszuschalten. Und hinterher stellen die Journalisten fest, dass Amira die Tonbandaufzeichnung gelöscht hat. Und als sie die wieder herstellen, finden sie eben Aufnahmen auf diesem Tonband. Auch ziemlich brisant, dass sie eine irgendwie geartete Beziehung hat zu einem der Kriminellen, die auch in der Doku vorkommt.
Okay, also man geht davon aus, dass es eine Partnerschaft, so eine Liebesbeziehung irgendwie sowas ist.
So weit gehen die Journalisten nicht, aber sie sprechen von einer Beziehung, die die beiden zumindest zueinander haben. Sie spekulieren nicht darüber, ob es eine Liebesbeziehung ist, aber eine enge Beziehung wohl.
Wie reagieren dann die Journalisten, als sie das rausfinden?
Sie stellen natürlich viele Dinge in Frage, die ihnen Amira vorher erzählt hat. Und trotzdem haben natürlich die Journalisten ganz, ganz viel von dem, was Amira erzählt hat, auch nachgeprüft und nachprüfen können, weil es sehr konkret war. Es war ein wahnsinniger Zwiespalt für die Journalisten und deshalb haben sie sich dann auch vorgenommen, Amira zu konfrontieren. Dazu kam es dann nicht mehr, denn Amira hat wohl tatsächlich ein ziemlich großes Netzwerk und Quellen überall. Jedenfalls hat sie, bevor die Journalisten sie konfrontiert haben damit, herausgefunden, dass sie es wussten.
Aber woher weiß sie das denn jetzt? Hat sie Kontakte in die Redaktion?
Das ist bis heute nicht klar. Die Journalisten wissen es nicht. Sie sind rausgegangen, haben gesagt, wir glauben nicht, dass es jemand in der Redaktion ist. Aber irgendwie hat sie es erfahren.
Was hat sie dann gemacht?
Ja, da ist in der Doku dann in der letzten Folge ein ziemlich wütender Anruf von Amira zu hören, wie sie die Journalisten anruft und beschimpft. Sie sei nicht ehrlich zu ihr gewesen. Sie bedroht sie sogar. Also sagt da ziemlich krasse Dinge. Ihr müsst um eure Sicherheit fürchten, so nach dem Motto. Und will die Doku stoppen. Will nicht mehr dabei sein. Will aussteigen. Sie hat sich dann aber einen Anwalt genommen und ist tatsächlich vor Gericht gezogen damit. hat gesagt, ich habe mir ein Vetorecht zusichern lassen. Und zwei Gerichte haben dann aber diese öffentliche Bedeutung, die diese Doku hat, als so wichtig eingeschätzt, dass sie ihre Argumente nicht haben gelten lassen und sie die Doku nicht stoppen konnte.
Und was dann passiert ist, das haben wir schon gehört, diese Doku, die hat echt hohe Wellen geschlagen, bis hin zur Regierungschefin. Was sind denn die Konsequenzen?
Die gibt es auf allen Ebenen. Also Mette Frederiksen hat selbst gesagt, erstmal auf politischer Ebene, sie sei geschockt.
Wir Dansker, wir will faktisch richtig ernst spielen efter Spielregeln. Und wir gör os umage med at være.
Sie hat gesagt, wir Dänen, wir halten uns hier an die Regeln, wir wollen gute Bürger sein und dann gibt es Leute, denen ist das egal und denen ist unser Land egal, das können wir uns nicht gefallen lassen.
Den eneste Måde, myndighederne kan holde øje med hvidvask, det er ved, at de arbejder meget, meget tæt sammen. Og det vil sige, bankerne har et ansvar.
Deswegen hat sie direkt angekündigt, dass die Regierung jetzt noch härter gegen Geldwäsche vorgehen will, dass man gucken will, wie die Behörden noch enger zusammenarbeiten können, aber auch, wie man zum Beispiel Anwälte noch mehr in die Pflicht nimmt und kontrolliert. Sie hat dann gleich auch die Parteien zusammengetrommelt. Also es hat auf politischer Ebene schon was ausgelöst. Es hat aber auch ganz, ganz viele konkrete Konsequenzen gehabt. Viele der Protagonisten sind zum Beispiel entlassen worden. Nicolai Dürr ist zum Beispiel der Anwalt, ist nicht mehr Partner in seiner Kanzlei. Und eine Folge dieser Doku ist jetzt auch, dass um die 100 Fälle wieder aufgerollt werden und man die sich nochmal genauer anguckt, die er betreut hat. Es sind Umweltprüfer zum Beispiel, die genannt werden, beurlaubt worden. Es ist Anzeige erstattet worden gegen verschiedene Unternehmer zum Beispiel. Die Polizei geht ganz vielen Hinweisen aus der Doku nach.
Was ist denn zum Beispiel auch aus Fasaraya geworden, diesem Ex-Bandido-Rocker, der da in ihrem Büro saß, der mit der verunreinigten Erde?
Bislang ist noch nichts passiert. Er hat sich selber danach nur geäußert und hat gesagt, es sei alles erfunden. Es ist davon auszugehen, dass die Polizei den Hinweisen aus der Doku nachgeht und da ermittelt. Aber Steen sagt selber auch im Gespräch mit mir.
Først de starter på den her sorte svanereise, og jeg tror, den vil fortsætte i et halvt til et helt år endnu, hvor vi stadig vil grave nye ting frem.
Das wird jetzt noch lange dauern, das wird jetzt noch ein halbes Jahr, ein bisschen Jahr dauern, bis wir da wirklich absehen können, was da die Konsequenzen wirklich sind. Es steckt ja auch ein gutes Zeichen in dieser Doku, nämlich, dass Dänemark solche Dinge auch aufgedeckt werden. Also diese Dinge passieren. Es darf so eine Doku auch geben und sie wird auch veröffentlicht.
Was ist eigentlich aus Amira geworden? Wo ist sie jetzt?
Das weiß man nicht so ganz genau. Sie hat jetzt vor einiger Zeit ihr das allererste und einzige Interview überhaupt gegeben einer dänischen Zeitung. Und ich habe auch mit ihrem Anwalt, mit Carlo Siebert, gesprochen. Der geht davon aus, dass sie noch in Dänemark ist, aber sie ist untergetaucht. Sie fürchtet um ihr Leben.
Den Auffällse, det er også rigtigt, synes jeg, at hendes liv er faktisk ødelagt.
Der hat mir am Telefon erzählt, dass Amira sehr verzweifelt ist, dass es ihr natürlich gar nicht gut geht, dass sie das Gefühl hat, die Journalisten haben ihr Leben zerstört, weil jetzt ganz Dänemark ihr Gesicht kennt, weil sie Rache fürchtet von allen Seiten und weil sie eigentlich kein normales Leben mehr leben kann.
Darüber hast du auch mit Steen gesprochen, dass seine Doku Amira auch in Gefahr bringen kann.
Der hun tog imod vores sikkerhedspakke. Vi har lavet en ret omfattende sikkerhedspakke, som vi har tilbudt hende. Og det ved jeg, den har hun taget imod.
Steen erklärt hier, dass die Journalisten mit Amira ausgemacht haben, dass sie einen Schutz bekommt, ein Sicherheitspaket. Trotzdem bezahlt Amira einen hohen Preis. Journalisten müssen darauf achten und sich vorher überlegen, wer in so einer Doku wie offen gezeigt werden kann und wer nicht. Wen man unkenntlich machen muss, um ihn nicht in Gefahr zu bringen. Ist das in diesem Fall so passiert?
Es ist wohl weder von ihr noch von den Journalisten komplett gründlich durchdacht worden. Also ich glaube, sie war sich nicht ganz bewusst, was das für Konsequenzen tatsächlich für ihr Leben haben wird. Sie hat auch selber gesagt, sie sei selbst überrascht und geschockt gewesen davon, was alles aufgedeckt wurde in der Doku. Aber auf jeden Fall löst es ja jetzt was aus, dass diese Doku erschienen ist. Also es hat jetzt Konsequenzen und sie wird vielleicht dafür sorgen können, dass eben noch strenger hingeguckt wird an vielen Stellen oder dass manche Menschen zur Verantwortung gezogen werden für ihre Verbrechen und für ihre Kriminalität.
Danke, Julia.
Ja, vielen lieben Dank dir.
Und das war unsere letzte Folge vor der Sommerpause mit Julia Weschenbach über eine Doku, die Dänemark bewegt. Neue FKM-Geschichten gibt's ab dem 2. September wieder in der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Damit ihr im Sommer nicht ganz auf uns verzichten müsst, hört ihr währenddessen hier im Kanal ausgewählte FKM-Folgen. Und hört doch mal rein in 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast. Die senden den ganzen Sommer durch und haben montags bis freitags jeden Morgen die Themen, die für euren Alltag wichtig sind. Autor dieser Folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Laura Picerno, Christiane Gerhäuser-Kamp und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Und damit euch der Hörstoff nicht ausgeht, hier noch ein Podcast-Tipp. Mohamed Rameh, Wenn die Polizei tötet, ist ein neuer Podcast vom WDR. Da geht es um einen jungen schwarzen Geflüchteten, der im August 2022 von der Polizei erschossen wurde. In Dortmund, als die Beamten ihm eigentlich helfen sollten. Der Tod des Jugendlichen hat große Proteste ausgelöst. Gegen Polizeigewalt und Rassismus. Was genau bei diesem Polizeieinsatz passiert ist, das wird gerade vor Gericht verhandelt. Mehrere Polizisten sind angeklagt. Zu welchem Urteil kommt das Gericht? Durfte die Polizei auf Mohamed Rameh schießen? Dieser und weiteren Fragen geht ein Team von WDR-Reporterinnen und Reportern in einer großen Recherche nach und kann ganz am Ende sogar mit dem Polizisten sprechen, der die tödlichen Schüsse abgegeben hat. Mohamed Rameh, Wenn die Polizei tötet. Ein Podcast über einen Fall tödlicher Polizeigewalt. Erzählt aus allen Perspektiven. Gibt's in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Einen Link findet ihr auch in den Shownotes dieser Folge.